Hallihallo Sportsfreunde, wie üblich beschließen wir ein Rennwochenende mit unseren Fahrernoten. Da seid ihr jetzt gelandet, herzlich willkommen im Video. Es dreht sich natürlich nach wie vor um den Kanada Grand Prix, der hat uns sehr viel Spaß bereitet. Am vergangenen Wochenende, wer unsere Highlights noch nicht geguckt hat, gerne gucken, da sprechen wir ausführlich generell über das Rennen und natürlich über die Szene zwischen den McLaren-Piloten. Heute geht es aber nicht nur um die McLaren-Piloten, es geht um alle 20 Fahrer. Die benoten wir, wie gewohnt, möglichst objektiv und beziehen da alle möglichen Umstände mit ein. In der Mitte spielen wir, ja, auch wie üblich, eine Runde im Kreis Fragen. Da haben wir immer viel Spaß, ihr könnt miträtseln. Ich würde sagen, Sebastian, auf geht's.
Let's go. Ja, und wir werden dieses Mal auch sehr, sehr ausführlich über George Russell und Andrea Kimi Antonelli sprechen. Yes. Die sind so ein bisschen untergegangen bei uns im Highlights-Video, aus Gründen. Ja, aber wir fangen an erstmal mit Kick Sauber. Nee, stimmt gar nicht, mit Alpine. Ich bin so gewohnt, dass Kick Sauber immer ganz hinten war.
Nicht
seit
mehr?
Monaten. Es ist tatsächlich nicht mehr der Fall. Ja, Alpine, 11 Punkte haben sie. Pierre Gasly, 20. in der Quali. 15. im Rennen, Colapinto, 12. in der Quali, 13. im Rennen. Der Argentinier hat sich jetzt mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen geholt.
Ja, das lief sehr, sehr schön. Ja, von mir gibt's für die Kameraden 4 Punkte für Pierre Gasly, 7 Punkte für Franco Colapinto. Gasly war ja mehr oder weniger abgemeldet über weite Strecken. Er hatte so ein bisschen die Seuche am Auto kleben, da ging nichts zusammen. Der letzte Platz im Qualifying war Pech, ja. Er konnte keine schnelle Zeit mehr setzen, rote Flagge und somit ist er dann hinten gelandet. Aber auch im Rennen ging es nicht wirklich nennenswert nach vorne. Er steckte da halt im Zug mit drin und konnte nicht wirklich was ausrichten. Das kann er grundsätzlich besser. Leicht unterdurchschnittliche 4 Punkte auf jeden Fall dafür. Für Franco Colapinto hingegen, da sah es deutlich besser aus. Er kommt langsam jetzt in Fahrt. Er hat ja den Tripleheader erstmals im Alpine bestritten. Das waren seine ersten 3 Rennen in dieser Saison. Da hatte er ja sichtlich und merklich nur ein bisschen Anlaufschwierigkeiten, sage ich mal. Jetzt aber in Kanada sah es echt gut aus. Platz 12 im Qualifying ist sehr in Ordnung. Ja, das war echt eine gute Runde auf jeden Fall. Q2 ist im Alpine auf jeden Fall schon grundsätzlich gut. Ja, Q3 hat Pierre Gasly ein paar Mal geschafft, aber das waren schon Ausnahmeleistungen. Im Rennen hat er dann den Platz mehr oder weniger gehalten, ist dann als 13. ins Ziel gekommen. War auf jeden Fall okay und für eine gute Leistung. Jetzt waren 7 Punkte. Wie siehst du es denn, mein Lieber?
Ein bisschen besser. Ich habe mich jetzt auch lange schwer getan, habe gerade auch nochmal meine Wertung verändert.
Es ist generell schwer heute, ne?
Es ist schwierig, ja, weil das Ding ist, es gab einen riesen DRS-Train, ungefähr ab der Hälfte des Feldes. Und da wurde es für viele, viele Fahrer sehr schwierig, also auch für Pierre Gasly unter anderem eben. Und dass er jetzt in der Quali so schlecht abgeschnitten hat, das ist jetzt nicht unbedingt sein Fehler. Deswegen, also um es kurz zu machen, ich gebe Pierre Gasly 6 Punkte. Und Franco Colapinto 8. Jetzt folgt die Begründung. Bei Franco Colapinto, der hat sich ja, also das sieht man ja schon am Ergebnis, eigentlich sehr solide geschlagen. Ein Alpine, der sollte sich eigentlich je nach Strecke so um oder knapp hinter den Punkten aufhalten. Das ist so ungefähr so das Leistungsspektrum. Und das ist ihm jetzt gelungen. Das ist ihm jetzt eigentlich in dieser Saison zum ersten Mal so richtig gelungen oder halbwegs überzeugend zu fahren. Mhm. Bisher waren ja keine wirklich guten Rennen von ihnen dabei. Das hier war jetzt mal wieder wirklich sehr solide und ordentlich. Deswegen bin ich ihm da bereit, die 8 Punkte zu geben. Und im Rennen hat er dann eben auch, nicht ganz so schlimm wie Gasly, aber hat er auch seine eigenen Probleme. Also er hat gleich mal ein Plätzchen an Hülkenberg verloren. Also wir erinnern uns, da gab es ja das Gekabbel mit Alex Albon. Und dann hat er noch nach dem ersten Boxenstopp ein bisschen Probleme gehabt, ist dann im Verkehr festgesteckt und dann gab es keinen Weg zurück in die Top Ten. Und das fand ich auch ganz interessant, das hat Colapinto wahrscheinlich einen richtigen Ego-Boost auch gegeben. Das Team hat ihm nämlich dann irgendwann im Rennen gesagt, oder besser gesagt Gasly, dass er Colapinto vorbeilassen soll, weil der eine bessere Pace hatte. Also das hat übrigens auch Colapinto selber gesagt, dass er eine gute Pace hatte, er war eigentlich mit dem Auto zufrieden und war auch zufrieden mit dem Fortschritt übers Wochenende. Also klar, wenn man die vorherigen Wochenenden anschaut, dann war das auf jeden Fall ein Sprung nach vorne. Bei Pierre Gasly war es dann so, der ist ja dann auch noch aus der Boxengasse gestartet, hat dann eine andere Strategie auch probiert als Franco Colapinto. Generell hat man das an dem Wochenende übrigens gesehen, dass im Rennen wirklich eigentlich alle Teams die Strategien gesplittet haben. Das sind die meisten Teams, beziehungsweise ein Fahrer auf Medium, einer auf Hard dann gefahren. War bei ganz vielen so. Auch eine spannende Geschichte. Gasly hatte vor allem Tempoprobleme. Also auf der Geraden ist er nicht vorbeigekommen an denen, die da vor ihm waren. Ist schwierig im DRS-Train und ist auch schwierig weiterhin mit dem Renault-Motor im Heck. Das wird ja nächstes Jahr besser. Mhm. Der Mercedes-Motor wird ja dann in Alpine eingebaut und der soll ja allem Vernehmen nach einer der besten wahrscheinlich werden, wenn nicht sogar der mit Abstand beste. Da dürfen wir uns drauf freuen und gespannt sein.
Wir sind gespannt, ja.
Ja, aber alles in allem natürlich kein zufriedenstellendes Wochenende und für Alpine gibt's viel zu tun bei dem nächsten Team und jetzt kommen wir zu Sauber. Läuft tatsächlich inzwischen ganz gut und es erinnert so ein bisschen an die Zeit von Hülkenberg dann auch im Haas, denn da ist dann auch nach vorne gegangen nach einer Zeit und er hat regelmäßig dann Q3 und Punkte geholt und das war auch diesmal der Fall. Also er ist zumindest ja mal nicht ins Q3 gekommen. Er ist 13. geworden in der Quali, was aber auch schon sehr respektabel war und ist dann im Rennen dann 8. geworden, hört. Also sammelt jetzt fleißig Pünktchen und Gabriel Bortoleto, sein Teamkollege, auch der hat es gar nicht so schlecht gemacht, Qualifikation 16. und im Rennen 14. Dave, was gibst du dann da für Punkte?
Ja, einige. Der Kollege Nico Hülkenberg kriegt von mir für dieses Kanada-Wochenende 9 Punkte. Bei Gabriel Bortoleto war ich mir ein bisschen unsicher. Ich bin ein bisschen strenger heute. Ich gebe ihm 6 Punkte tatsächlich. Warum ist das so? Nico Hülkenberg hat seine Sache sehr gut gemacht. Das hast du ja gerade schon angedeutet. Er hat sich als 13. qualifiziert, hat dann aber profitiert von Strafversetzung. Tsunoda und Hadja wurden jeweils nochmal nach hinten versetzt. Er fuhr dann de facto als 11. los, also das war schon mal gut. Hat sich dann, wie du auch gerade schon angedeutet hast, gleich am Start das ein oder andere Auto geschnappt und war eigentlich ab da konstant in den Punkten unterwegs. Ja. Fehlerfreies Rennen, Strategie, alles richtig gemacht. Ein typischer Hulk, genau diese Art von Zuverlässigkeit, die man ja bei ihm einfach gewohnt ist. Ja. Das ist sein Standard und das macht er einfach unwahrscheinlich gut. Wenn es irgendwas zu holen gibt, ist der Hulk eigentlich immer da zur Stelle und holt's auch. Bortoleto hatte ein bisschen Pech, deswegen bin ich mit den 6 Punkten da auch strenger zugange, als es eigentlich sein könnte. Mal sehen, wie du das siehst. Der Einzug ins Q2 war fast sicher, ein paar Tausendstel haben da nur gefehlt. So knapp ist er dann eben im Q1 hängen geblieben. Das war schade, ja, wäre er weiter vorne losgefahren, hätte vielleicht auch mehr gehen können für ihn. Und er hing dann in diesem DRS-Train drin, hat eigentlich eine gute Strategie gehabt, ganz ähnlich wie Esteban Ocon, hat es dann nicht ganz so lange auf dem harten Reifen durchgehalten. Und das war dann leider aber auch entscheidend, ja. Ocon hat sich ja dann nach vorne gearbeitet, das werden wir gleich nochmal erörtern, wenn es um ihn geht. Bortoleto ist dann da eben in der Gruppe hängen geblieben und kam dann nicht so richtig vom Fleck. Ein bisschen unglückliches Wochenende. Die 6 Punkte, wie gesagt, reflektieren nicht ganz die Leistung. Ich bin da heute ein bisschen strenger, aber ich denke, das darf man manchmal auch sein. Wie siehst du es denn?
Darf man und deswegen sehe ich es genauso wie du. Ich gebe die gleiche Punktzahl und das Einzige, was ich noch, weil du hast es ja jetzt super erklärt, noch hinzufügen werde, ist, dass Hülkenberg jetzt zum zweiten Mal in den Punkten ist in Folge und das eben seit diesem Barcelona-Update und das sieht man schon, also selbst für so ein Hinterbänker-Team, das ja selber jetzt wirklich eine ganze Zeit lang war, kann dann plötzlich mit einem Update ein ganz großer Sprung kommen und plötzlich fährt man richtig schön um Punkte mit, wenn man den passenden Fahrer hat. Hülkenberg ist so einer und ich gönne es ihm wirklich von Herzen und es ist auch toll, vor allem, wenn man sich dann halt auch gerade hier, wir als die meisten sind ja Deutsche, sind auch ein paar Österreicher, sogar sehr viele und auch viele Schweizer dabei. Das ist tatsächlich so, ja, also auch schönen Gruß an euch alle, egal wo ihr herkommt. Manche schauen uns ja auch von ganz woanders irgendwie an, freut uns natürlich immer. Aber sicherlich viele Deutsche und da darf man sich dann, denke ich mal, auch freuen, dass Hülkenberg ja so langsam in Fahrt kommt und vielleicht dann Audi dann doch irgendwie eine ganz gute Rolle spielen könnte. Warten wir es mal ab. Sauber auf jeden Fall entwickelt sich momentan ganz gut und in die entgegengesetzte Richtung, so ein bisschen wie Aston Martin, wobei das kann man eigentlich auch nicht so allgemeingültig sagen, denn auch die sind so ein bisschen auf dem Vormarsch, seitdem Alonso das Update unterm Hintern hat, und der reißt momentan wirklich alles ab. Also klar, mit dem Aston Martin kommst du auch jetzt nicht aufs Podium momentan, aber Alonso ist auch wie Hülkenberg sofort da, wenn das sein muss, und folgendermaßen hat sich das geäußert. Also Alonso als Sechster in der Qualifikation. Mit dem, also eigentlich direkt hinter allen Top-Teams sozusagen, und zippt er dann im Rennen. Also es ging nur ein Platz hier nach hinten, und Lance Stroll, ja, der großes Mysterium mit seiner Hand, hat es ihn beeinflusst, hat es ihn nicht beeinflusst, war da überhaupt was, hat er sich selbst dazu zu schreiben. Man kann es gerne wenden, wie man will, es war auf jeden Fall kein gutes Wochenende für ihn. 18. in der Quali und 17. dann im Rennen, das ist kein gutes Ergebnis, und die Diskrepanz ist dementsprechend groß bei unserer Punktevergabe. Vergabe.
Ja, ist so tatsächlich. Ich gebe Fernando Alonso satte 10 Punkte für dieses Wochenende. Das war herausragend, meiner Meinung nach. Bei Lance Stroll sehe ich nicht mehr als 3 Punkte tatsächlich. Ja. Stroll hatte ja einen Unfall im freien Training tatsächlich auch, hat das Auto ein bisschen geschrottet. Und diese ganze Handgeschichte, du hast es schon gesagt oder angedeutet, ja, falls da überhaupt was war, die Mysterien wurden nicht weniger und nicht kleiner an diesem Kanada-Wochenende auf jeden Fall. Er hatte die rechte Hand, und um die ging es ja in diesem Fall, eigentlich die ganze Zeit irgendwie in der Hosen- oder Jackentasche. Das ist einigen Fotografen aufgefallen und Journalisten, die haben da natürlich drauf geachtet. Und wenn mal was rausgespitzt hat, hatte ich einfach so ein schmales Tape einfach nur. Also das sah jetzt nicht nach einem Rieseneingriff aus, wenn da überhaupt irgendwas war. Also das war so Marke irgendwie Pflaster, ja. Keine Ahnung, ich will niemandem was unterstellen, und Verschwörungstheorien wollen wir jetzt hier auf jeden Fall auch nicht irgendwie aufstellen, aber die ganzen Umstände bleiben auf jeden Fall dubios, ja, dass er da eben in Spanien nicht gefahren ist, plötzlich dann irgendwie ein Eingriff nicht näher spezifiziert, und wenige Tage später sitzt er dann doch wieder im Cockpit, als wäre nichts gewesen. Irgendwie hinterlässt das ein Geschmäckle, bin ich leider kein Freund von. Aber davon ganz abgesehen, sportlich war das Wochenende in Kanada bei seinem Heim-Grand Prix ausgerechnet leider auch zum in die Tonne treten. Platz 18 im Quali, hast du schon gesagt, Platz 17 im Rennen. Das ist de facto der letzte Platz. Es sind ja 3 ausgefallen. Das war nichts Berühmtes, und vor allem, wenn dann der Teamkollege so eine Leistung bringt, ja. Fernando Alonso hat sich vor Lando Norris, vor Charles Leclerc qualifiziert und hat eigentlich im Rennen dann nur den Leclerc ziehen lassen müssen. Gut, den Norris eigentlich auch, aber eigentlich der ist ja dann hinten nochmal rausgefallen. Ich denke aber, mit einem Aston Martin kann man jetzt schlecht den Ferrari und den McLaren gerade verteidigen irgendwie über die Distanz. Er hat sich aber ansonsten wirklich prima da aus der Affäre gezogen. Aston Martin ist jetzt auch wieder auf Rang 8 bei den Konstrukteuren, ist jetzt unsauber wieder vorbeigezogen. Es geht da unheimlich eng zur Sache, und du hast es schon angedeutet, ganz ähnlich wie bei Sauber. Seit dem Upgrade, seitdem neue Teile am Aston Martin sind, geht's voran, und seitdem punktet Alonso auch. Und zwar konstant und regelmäßig, so kann es gerne weitergehen. Ein buntes Mittelfeld ist doch alles, was wir uns wünschen, oder?
Ja, so, dann vergebe ich nur meine Punkte. 10 gebe ich auch für Alonso und 2, also ein weniger dann in dem Fall sogar als du für Stroll. Und Grund ist folgender. Ich möchte ihm jetzt da auch nicht irgendwie unterstellen, dass er da das faked mit der Hand, aber es ist schon ein bisschen dubios. Trotzdem, was man sagen muss, und das finde ich ganz interessant, Stroll hat gesagt, das Auto hatte die Pace nicht. Also er hatte nicht das Gefühl, dass er das Auto nicht Pace hatte. Fernando Alonso wiederum hat gesagt, genau, er hat gesagt, wir gingen ins Rennen und wussten, dass der 8. Platz eher unsere realistische Pace sein würde. Er hat gesagt, dass unsere Rennpace, hat er gesagt, ist nicht so konkurrenzfähig wie im Qualifying, aber er war glücklich mit dem Auto, hat er gesagt. Das Einzige, was er auch selber so erwartet hat, war, dass das Reifenmanagement schwierig ist. Und Stroll, ich habe mir nochmal ein Pünktchen weniger gegeben, weil er hat ja dann noch die 10-Sekunden-Strafe bekommen, und bei dem läuft es einfach überhaupt nicht. Und wirklich, die Gap zu seinem Teamkollegen mit Fernando Alonso, die ist halt schon exorbitant hoch. Und
nicht mehr, ne, muss man ja sagen. Er ist ja gut in die Saison gestartet.
Ja, hat ich wollte es gerade sagen.
Wirklich alle Aston Martin-Punkte hatte er.
Hat Alonso so ein Tief gehabt, ja. Aber umgekehrt. Halt nicht so extrem halt wie Lance Stroll. Also ist schon bemerkenswert, ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht, vor allem mit Lance Stroll, ob der nach der Saison dann auch, oder besser gesagt in der nächsten Saison dann auch im Cockpit Cockpit sitzt oder ob das jetzt sozusagen der Anfang vom Ende ist.
Die Wetten nehmen wir jetzt an. Gerne ja. Mal rein kommentieren.
Schreibt uns gerne die Kommentare und wir machen es so lange mal weiter mit den Racing Bulls. Liam Lawson, der ist so ein bisschen auch der Ritter der traurigen Gestalt, entwickelt sich dann auch immer mehr zum Stroll, muss man leider sagen. Hat leider keinen Papa, der irgendwie Milliarden hat. Müssen wir nachschauen, wie viel Kohle die Familie Lawson hat. Wahrscheinlich auch nicht so wenig. Bei den meisten Formel-1-Fahrern gibt es ja dann doch irgendwie relativ Finanzpower dahinter. Ansonsten wird es ganz schwierig, da reinzukommen. Zumindest mal mit Sponsoren. Aber darum soll es nicht gehen. Liam Lawson, 19. in der Quali und dann im Rennen musste er ausscheiden, das Auto abstellen, war aber auch nicht besonders aussichtsreich unterwegs. Ja. Und Isaac Hutcher, der ist wieder mal ins Q3 gekommen, 9. in der Quali und dann nur 16. im Rennen. Wir gehen mal gleich noch drauf ein, aber es ist nicht unbedingt alles auf seinem Mist gewachsen, dass es da nach hinten ging. So viel kann ich schon mal sagen. Aber erstmal jetzt die Punkte von Dave.
Ja, das ist vollkommen richtig. Ja, meine Punkte sehen folgendermaßen aus. Liam Lawson kriegt von mir 2 Punkte, tatsächlich. Das war wirklich nicht gut. Isaac Hadjar gebe ich 6 Punkte für dieses Rennwochenende. Und lass uns gleich mal mit Hadjar einsteigen. Du hast schon gesagt, es ging nicht alles auf sein Konto, was da schiefgelaufen ist. Das stimmt. Er hat sich eine Strafe eingehandelt, weil er da einigen anderen Piloten im Qualifying im Weg stand. Ich glaube, es war sogar Charles Leclerc, ne, der da hinter ihm dann seine schnelle Runde abbrechen musste. Im Q3.
Angeblich hat er den Fehler dann gemacht wegen Dirty Air.
Ja, jetzt, kann schon sein. Gesagt,
schwierig, ja. Also,
kann schon sein. Er war auf jeden Fall nah genug dran, dass man da einen Effekt spürt. Also ich denke, da hat Leclerc jetzt nicht übertrieben. Vielleicht ein bisschen. Keine Ahnung. Aber auch ansonsten war es von Hadjar dann ein durchwachsenes Wochenende. Der Einzug ins Q3 war super. Sehr gute Quali. Wir sind es mittlerweile zwar gewohnt von ihm, aber dass der Racing Bulls da irgendwie großartig Top-10-Qualitäten hat. Beweist zumindest dein Teamkollege, dass dem eigentlich nicht so ist. Er stellt das Ding trotzdem regelmäßig unter die besten 10 und das muss man ihm sehr hoch anrechnen. Wie gesagt, der Fehler, ja, den hat das Team dann gemacht. Das Team kommuniziert ihm, ob da jemand von hinten kommt oder nicht. Da ist irgendwas schiefgelaufen.
Hat auch Laurent Mackey, der Teamchef, selber gesagt, ne? Also, dass das Team den Fehler gemacht hat in dem Fall.
Ja, immerhin. Aber trotzdem, er musste dann 3 Plätze zurück und steckte auch im Prinzip das ganze Rennen über irgendwie in einem DRS-Train. Strategisch ging auch nichts nach vorne. Platz 16 am Ende, das ist der vorletzte Rang. Das hat er nicht verdient, war nicht gut. Aber auch solche Rennen passieren ihm. Ich denke, er wird es überstehen. Ja, und beim nächsten Rennen in Österreich ist er dann wieder auf jeden Fall vorne mit drin. Guter Dinge. Ich denke, die 6 Punkte hier wird er verschmerzen können. Liam Lawson war ganz schlimm. Er hatte eigentlich eine gute Tendenz wieder in den letzten Rennen. Und jetzt Kanada war ein total Reinfall. Ja, Vorletzter im Quali ist natürlich schon mal nicht gut. Vor allem nicht, wenn der Teamkollege das gleiche Auto ins Q3 bringt, ja, unter die besten 10. Da so eine große Diskrepanz ist dann schon immer ein bisschen verdächtig. Und im Rennen war er auch ständig irgendwo hinten am Rumkrebsen und naja, ist dann letztendlich ausgeschieden mit Problemen. Ein Wochenende zum Vergessen, auch da, ich denke, Mund abwischen, Krone richten und weiter geht's.
Ja. Kann man genauso sehen und deswegen gebe ich zumindest bei Lawson die gleiche Punktzahl, 2 und bei Hadjar gebe ich 1 mehr und zwar 7, einfach aus, weil ich das ein bisschen sozusagen höher werte, weil da eher ich beim Team den Fehler sehe und er halt dann auch mit der erstmal Einstopp-Strategie, die er da gefahren ist, im Grunde Probleme mit Graining auch hatte sehr früh im Rennen, war nicht so seins und wenn du dann halt im DRS-Zug feststeckst, da kannst du halt nicht so viel machen. Wir wissen, dass er es gut kann und es gab noch ein paar andere Fahrer, wo ich mich bei der Punktevergabe dieses Mal ein bisschen schwer getan habe, weil ich finde, dass eben die Punkte schwierig dann teilweise eben die Situation widerspiegeln. Denn mit dem Fahrer kannst du ja, der ist ja deswegen nicht schlechter, also hat er halt keinen Fehler gemacht oder so, wenn du dann halt den physikalischen Gesetzen unterworfen bist in diesen DRS-Trains oder weil du dann halt irgendwie eine nicht optimale Pitstop-Strategie bekommst, dann ja, es wird sich halt gerade bei so einer Strecke wie Kanada recht negativ aus.
Ja, bei Hadjar war es ja so, ganz kurz nochmal, ja. Die haben ja versucht, eine Einstoppstrategie zu fahren. Ja. Ne? Der ist ganz früh reingekommen, eine Runde später als Verstappen und Verstappen war der allererste in Runde 12.
Ja.
Und
ab dann hat er beide halt starkes Graining, ne?
Ja, genau, der hatte einen harten Reifen drauf und hat versucht, den halt irgendwie über die Distanz zu retten. Ist da sicher auch nicht volle Kanne gefahren und da kannst du halt nicht angreifen. Wenn du ständig irgendwie im Defensivmodus bist, dann geht nichts nach vorne natürlich. Nein, in der Safety-Car-Phase hat man sich dann erbarmt und ihm nochmal Softreifen aufgezogen, aber das hat es dann nicht rausgerissen. Also ja, klar, ist nicht alles sein Fehler, aber irgendwie hat es da einfach an diesem Wochenende nicht so gut zusammen funktioniert, zusammengearbeitet. Ich kann nicht mehr reden.
Zusammengespielt, genau.
Zusammengespielt,
haben die Zahnräder nicht ineinander gegriffen.
Genau.
So. Wir schauen auf Haas. Esteban Ocon, 15. in der Qualifikation, 9. im Rennen. Und Olli Bärmann, 14. in der Quali, 11. im Rennen. Dave, was gibst du denen?
Ja, da habe ich mir sehr schwer getan, tatsächlich. Ich gebe Esteban Ocon 8 Punkte insgesamt für dieses Wochenende. Olli Bärmann kriegt aber nur einen weniger von mir. Ich gebe ihm 7 Punkte. Ich fand Olli Bärmanns Leistung gut. War wirklich sehr, sehr gut, hat sich sehr wacker geschlagen, hat sich vor seinem Teamkollegen qualifiziert, knapp, aber ja, hat er gemacht, im Rennen dann knapp an den Punkten gescheitert, ja. Bisschen schade, ich denke, es hätte man belohnen können, nicht nur, dass die Haas mit dieser schönen Retro-Lackierung gewissermaßen angetreten sind, wenn er beide Punkte geholt hätten, das wäre eine schöne Belohnung gewesen, aber nee, Spaß beiseite, Olli Bärmann hat es wirklich sehr, sehr gut gemacht an diesem Wochenende, bisschen unglücklich, auch für ihn gilt wieder das Gleiche wie bei den anderen, ja, Strategie der S-Train, keiner konnte da irgendwie so richtig raus aus dieser Falle, er hat da genauso gelitten. Esteban Ocon hat es ein bisschen besser gemacht, er hat zwar das Qualifying-Duell gegen seinen Teamkollegen verloren, wie ich gerade gesagt habe, dafür gebe ich ein bisschen Punkt Abzug hier. Aber er hat strategisch dann sehr, sehr gut durchgezogen, hat einen super langen Stint auf den harten Reifen gefahren und ist dann ziemlich spät zum Stopp reingekommen, hat sich Mediums geholt und konnte dann vor dieser Gruppe bleiben, hat sich dann da behauptet in den Punkten. Super Leistung. Dadurch ist übrigens Haas jetzt wieder an den Racing Bulls vorbeigezogen. Beide punktgleich mit 28 Punkten, aber die besseren Einzelergebnisse sprechen da im Moment für Haas. Also es geht wirklich munter zur Sache, lauter Positionsverschiebungen. Wie steht's denn um deine Punkte für die beiden?
Ja, ich gebe die gleichen tatsächlich wie du und was kann man sonst noch sagen? Also Ocon hat vor allem in Clean Air wirklich sehr, sehr beachtliche Race-Pace gezeigt, hat auch viele Autos überholt, hat aber dann auch, also auch bei Haas war es so, die haben die Reifenstrategie sozusagen gesplittet. Ocon ist auf Hard gestartet und Bärmann auf Medium und dementsprechend ja, ist dann Bärmann, obwohl er vor Ocon gestartet ist, dann in viel Verkehr reingekommen, hat sich da sehr schwer getan und ja, war ein DRS-Train drin und dann lief es halt nicht so gut wie bei Ocon. Deswegen gebe ich ihm, genau wie du, eben nur ein Pünktchen weniger, weil ich finde, er hat es sonst gut gemacht und wie gesagt, also die Strategien haben wirklich viel, viel ausgemacht. Und es war auch spannend, finde ich, auch wenn es nicht so wahnsinnig vor allem vorne viel Überhol-Action gab, aber ich habe wirklich die ganze Zeit drauf geschaut, wie die Top 5 sozusagen die Abstände da größer und kleiner wurden, vor allem zwischen Antonelli und Verstappen zum Beispiel, das war wirklich spannend zu sehen.
Aber es war doch genau so ein Paraderennen, ja, genau dafür, dass man nicht 1000 Überholmanöver braucht, um irgendwie Spannung zu erzeugen.
Ja, das stimmt,
ne?
Ja. Also
es lag die ganze Zeit was in der Luft, die Abstände waren klein, immer Reifendelta irgendwie ein bisschen, es war immer was los, auch wenn er nicht wie wild überholt wurde, man hatte immer das Gefühl, so war, wow, es kann gleich was passieren und wie geht's denn aus? Man wusste eigentlich bis zum Ende nicht, wie es denn ausgehen würde. Also wirklich ein Loblied auf den Kanada Grand Prix nochmal. Und in diesem Kontext, die Nachricht kam heute, also wir nehmen das hier gerade, was ist heute Dienstag auf, der Kanada Grand Prix bleibt uns erhalten bis 2035, der Vertrag wurde verlängert, whoop, whoop. Wir jubilieren. Darauf gönne ich mir gleich einen Toast mit schönem Ahornsirup.
Wunderbar.
Oder so ähnlich.
Der stärkt dich hoffentlich jetzt auch gleich genug, dass du die Frage, die ich dir gleich stellen werde, richtig beantworten wirst.
Oh,
wir
yeah.
sind in der Halbzeit angekommen und werden uns traditionell jetzt jemals eine Wissensfrage zu Formel 1 stellen. Im Kreis Fragen heißt das Spiel. Dürft ihr gerne mitraten. Zu gewinnen gibt es euch natürlich nichts, außer Ruhm und Ehre natürlich. Und
wie für
damit
uns.
Legen wir los mit einer neuen Folge. So, Delfin, ich lasse dir den Vortritt. Es steht weiterhin 6-5. Also, was heißt weiterhin? Es steht 6-5 für dich und du führst seit einigen Rennen. Jetzt schauen wir mal, ob ich ausgleichen kann.
So.
Oder ob du den Abstand vergrößerst.
Ja.
Oder aber
ich kann mich aber nicht entscheiden. Pass auf, ich habe tatsächlich nicht weniger als 3 Fragen heute für dich.
Gottes Willen. Ja.
Ich sag dir gleich, 2 sind echt knackig davon. Eine ist, denke ich, ein bisschen machbarer. Du sagst jetzt mal A, B oder C und ich wähle dann entsprechend eine dieser Fragen.
B. Goldene
B.
Mitte.
Wow, okay, das ist tatsächlich die leichteste, meiner Meinung nach. Aber
auch wobei, ich habe auch oft bei den leichten immer mich überraschend schwer getan. Also schauen
wir mal. Ja, die hat es schon auch in sich, so ist es nicht. Also, pass auf, Frage B. Mit Andrea Kimi Antonelli stand endlich mal wieder ein Italiener auf dem Podium. Ja, das erste Podium für den sympathischen jungen Mann bei Mercedes. Und dass ein Italiener auf dem Podium war, ist tatsächlich schon eine ganze Weile her.
Oh Gott, ja.
Ich wüsste jetzt natürlich gerne von dir, wer das war und im Idealfall sogar wann. Und das ist die leichte.
Glaubst du,
Frage.
Dass die leichte Frage ist? Dass, ich habe es tatsächlich gehört, er wurde darauf angesprochen.
Okay.
Auf der Pressekonferenz.
Ja, dann geh mal durch. Also, was fallen dir für italienische Piloten die
Keller,
einigermaßen vorne
Trulli,
dabei waren? Ja,
das ist doch einer schon mal vielversprechend. Müsste tatsächlich sein, glaube ich. Hatten wir das nicht sogar letztens irgendwie mal? Ich weiß es nicht, aber...
Ich weiß es nicht,
ob wir das hatten. Ich weiß es nicht. Das ist die Frage, was die ich jetzt schon mal, wo es schon aussetzt, ist, wer länger in der Formel 1 gefahren ist.
Na, überleg mal, wo die gefahren sind, bei welchen Teams. Vielleicht fällt ja da was ein.
Also, ich würde tatsächlich vermuten, dass es Fisichella war. Und da ich es wirklich nicht weiß, sage ich jetzt einfach Fisichella.
Buh, das ist leider falsch, mein Lieber.
War es Trulli oder war es jemand ganz anders?
Es war tatsächlich der großartige Jano Trulli im Toyota damals. Es war im Jahr 2009, da hatte Toyota eigentlich eine sehr, sehr gute Saison. Und beim Japan Grand Prix ist das Ganze passiert. Das letzte italienische Podium in der Formel 1 bis
Im
zum letzten
japanischen
Sonntag.
Team, sehr gut.
Ja, schade. Kein Punkt für dich, mein Lieber.
Mensch. Schießt aber die einfach, vermeintlich einfachen Fragen. Die bringen mich immer in Schleudern.
Hätten wir jetzt mehr Zeit, würde ich dir die schweren auch noch stellen. Da denke ich, wärst du noch ein bisschen hilfloser. Aber es haben sich irgendwie solche Fragen aufgedrängt. Es tut mir leid.
Ich hätte jetzt auch zwei Fragen und du kannst jetzt A oder B sagen.
Ja, sehr gut. Dann machen wir doch ein Spiel draus.
Eine ist wirklich schwierig, finde ich. Die andere ist wahrscheinlich eher gemacht. Also ich finde die beide nicht so leicht, aber wahrscheinlich für dich sind sie...
Ah, schauen wir mal. Ich nehme auch mal B. Dann haben wir beide B genommen.
Okay, dann musst du mir jetzt Folgendes sagen. Jenson Button.
Ja.
Der managt ja so ein bisschen den lieben... Erster Oscar Piastri.
Tut er?
Nein, Mark Webber macht es ja. Stimmt, ja. Ich verwechsel zwei immer. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Ich weiß, dass Jenson Button ist und Mark Webber, aber aus irgendwelchen Gründen auch immer habe ich manchmal solche Aussetzer. Nichtsdestotrotz ist trotzdem mit Jenson Button Frage. Ja, er ist nicht der Manager von Oscar Piastri. Das ist natürlich Mark Webber. Manchmal. Bitte
das
nicht,
fängt ja gut
bitte
an.
Nicht
das
zu ungnädig in den an. Kommentaren, aber wir schneiden es nicht aus, da kann ich damit leben. Das ist so ein bisschen meine Notice-Phase jetzt. Gut, aber nichtsdestotrotz schwierige Frage, finde ich. Wann ist Jenson Button in seinem ersten Jahr sozusagen in der Formel 1 gewesen und wann war sein letztes, also die Karriere von Jenson Button in der Formel 1?
Also ich meine 2000 bei BMW, Williams BMW ist er damals eingestiegen.
Das ist schon mal richtig.
Das war ein verheißungsvoller Start, ging dann aber erstmal bergab eine Runde mit Benetton damals noch. Aber wie lang ist er denn gefahren? Zählt wirklich seine letzte volle Saison oder sein allerletzter Einsatz? Er hatte ja nochmal einen Stand-in-Auftritt für Alonso in Monaco damals.
Seine letzte volle Saison.
Er hat auf jeden Fall das McLaren Honda Debakel noch mitgemacht, neben Alonso. Ich weiß es nicht genau, ich denke mal, es war 2016.
Und das stimmt. Wer war denn da alles? Also bei welchem Team? Also bei McLaren Honda stimmt, ja. Es waren Fernando Alonso, Stoffel van Dorn und Jenson Button.
Na, ganz genau.
Team Virat, ja.
Ah, geilo. Ja, dann habe ich meinen Punkt, würde ich sagen, oder? Dann liege ich
den
jetzt
hast
mit
du, ja.
7-5 vorne, mein Lieber.
Ja, die andere Frage wäre, glaube ich, extrem schwierig gewesen.
Okay, na ja, dann heben wir uns die doch vielleicht auf einfach.
Habe ich dann wieder vergessen. Ich kann sie ja sagen, welche WM-Platzierung von 1 bis 10 hatte Jenson Button nicht
in seiner Karriere
erreicht, ja.
Ach Gott, ja gut, da müsste man raten, ne? Keine Ahnung, 7.
Ja, es wären 4 und 10 gewesen. Also alle anderen hat er tatsächlich, ja, 4 und 10, alle anderen hat er tatsächlich geschafft.
Ja. Ja, 4 plus 10 ist ja 14, geteilt durch 2 ist 7, also habe ich recht.
Ja. Okay, das war eine neue Folge. So, wunderbar. Gut. Seht ihr mal, ne? Auch wir wissen nicht alles, vor allem ich nicht. Deswegen
niemand weiß alles.
Machen
außer
wir mal
unsere Community, die weiß alles.
Williams ist auf jeden Fall das nächste Team und die haben lustigerweise 55 Punkte. Das ist ja auch die Zahl, die bei Carlos Sainz auf dem Auto steht. Das wäre auch noch eine schöne Frage gewesen. Ja, aber die wäre sehr random, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Okay, Alex Albon, 10. in der Quali und dann im Rennen ist er ausgeschieden und hatte technische Probleme. Carlos Sainz, 17. in der Quali, da wurde er behindert, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, und ist dann im Rennen in die Punkte gefahren und hat ein Pünktchen geholt als 10. Und aus diesem Grunde gebe ich Alex Albon, auch wenn er ausgeschieden ist, eigentlich eine 5 von 10, da unsere Standardwertung ist. Aber ich finde, er hat es wirklich top gemacht. Er hat auch wieder Q3 geschafft in der Quali und war im Rennen dann halt sehr früh mit großen Problemen unterwegs. Da ist er ja da abgedrängt worden, hat er so einen Offroad-Ausritt. Ich glaube, das hat ihm dann auch nicht wirklich geholfen, dass er dann mit einem schnelleren Auto unterwegs war und so weiter und so fort. Deswegen gebe ich ihm 6 Punkte. Carlos Sainz gebe ich tatsächlich 9 Punkte. Ich finde, das hat er wirklich top gemacht und ich kreide ihm da die schlechte Quali-Platzierung nicht wirklich an, denn ja, da lief es halt einfach gegen ihn und da konnte er nicht viel machen.
Fair enough.
Sehe ich das zumindest. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie du es siehst.
Gar nicht mal so anders tatsächlich, ja. Ich gebe Alex Albon auch 6 Punkte und Carlos Sainz kriegt 8 Punkte von mir. Bei Albon, ja, hast du vollkommen recht, wegen dem wirklich guten Quali wieder kriegt er gerne mal ein Pünktchen mehr als unseren Standard, ja, bei einem Ausfall. Ich habe das Gefühl, dass Williams uns tatsächlich die Wahrheit erzählt hat. Also sie setzen von Beginn an auf die Saison 2026 und entwickeln das Auto gerade gar nicht weiter. Und man spürt das jetzt so ein bisschen. Jetzt hat Aston Martin was gebracht, Sauber hat was gebracht. Die Luft wird auf jeden Fall dünner im Mittelfeld. Und da fällt es auch Alex Albon gar nicht mehr so leicht, sich da regelmäßig unter den besten 10 zu qualifizieren. Auch im Rennen läuft es dann hier und da ein bisschen schwieriger. Sie sind dann ja nicht mehr best of the rest und haben da 4 Teams, die einfach vorne wegfahren und de facto fahren sie dann in freier Luft und haben ein gutes Rennen. Sie stecken jetzt auch mitten im Verkehr und haben all die Probleme, die das so mit sich bringt. Angesichts dessen, ja, war das bei Alex Albon schon alles in Ordnung. Bei Carlos Sainz war es sogar sehr gut, ja, die Quali-Leistung. Konnte er nichts für, hast du schon gesagt, er wurde da behindert und er war völlig außer sich, ja, der war total bedient nach dem Quali, ja. Ich habe ein Interview gehört, er hat gemeint, er ist einfach nur noch stocksauer und er wartet gar nichts fürs Rennen und er hat eigentlich die Schnauze hingestrichen voll, ja, hat dann aber trotzdem wirklich ein beachtliches Rennen hingelegt und hat nicht zuletzt mit der gleichen Strategie wie Ocon übrigens, die sind genau gleich gefahren, beide auf hart losgefahren, beide in Runde 57 an die Box, um sich Mediums zu holen. Auch bei Sainz hat die Strategie sehr gut funktioniert eben. Da ist er in die Punkte reingekommen, hat immerhin ein Pünktchen geholt. Ich denke, das war Genugtuung und Schadensbegrenzung, alles in einem. Ich prophezeie, es wird für die Williams ab jetzt wirklich schwerer, Punkte zu holen. Wie gesagt, da geigen noch andere Teams mit, deswegen ist jetzt jeder Punkt extra wertvoll. Sie haben noch einen ganz, ganz ordentlichen Vorsprung auf den Rest des Mittelfelds. Den müssen sie halt jetzt über die Saison irgendwie retten. Keine Ahnung, ob ihnen das gelingt. Ich bin sehr gespannt. Auf jeden Fall 6 Albon, 8 Sainz. Das sind meine Punkte für das Williams-Duo.
Und dann sind wir bei Red Bull. Max Verstappen. Zweiter in der Quali, zweiter im Rennen und Yuki Tsunoda 11. in der Quali und 12. im Rennen. Ja, ich gebe Max Verstappen 9 von 10 Punkten und Yuki Tsunoda 5 von 10 Punkten. Max Verstappen, ja, wirklich nahe in der Perfektion wieder. Kann es auch verstehen, wenn man da die Maximalpunktzahl ihm geht, gibt. Es hätte vielleicht mit ein bisschen mehr Glück noch für die Pole Position reichen können und dann wäre vielleicht sogar dann auch Erster geworden. Das Problem war nämlich am Anfang des Rennens, dass er dann, ja, er hat erstmal gut aufgeholt dann auf Russell und dann irgendwann Dirty Air und Reifenverschleiß und dann ist er ja auch sehr, sehr früh in die Box gegangen. Im zweiten Stint war es dann auch so, erstmal wirklich Husarenritt und dann haben die Reifen wieder abgebaut. ist alles nicht so leicht gewesen, aber auch da, er war wieder am Start, er ist vor den McLaren ins Ziel gekommen und Norris hat ja seine Punkte weggeschmissen, also das wird Verstappen auf jeden Fall schon mal freuen, dass er da unter solchen Umständen, ja, trotzdem Boden gut macht eben auf die momentan dann doch schärfsten Konkurrenten, was den WM-Titel angeht, auch wenn man realistischerweise sagen muss, er kämpft im Vergleich zu den Zweien wirklich mit stumpfen Waffen. War schwierig, er hat aber wieder mal das Maximum rausgeholt im Grunde. Und bei Yuki Tsunoda, ja, er ist auf jeden Fall jetzt besser unterwegs als die letzten Rennen. Er hat ja jetzt auch das Upgrade drauf gehabt, dass in den Europarennen nicht drauf gemacht werden konnte, weil in Imola das Auto gecrashed hat. Man merkt auch, dass er sich da ganz gut nach vorne gewurschtelt hat. Er ist ja dann auch von hinten gestartet, von Platz 18 aufgrund einer Strafe eben und eben nicht von der Position, wo er sich eigentlich qualifiziert hat. Trotzdem muss man sagen, also 11. dementsprechend nicht ins Q3 gekommen. Man merkt schon irgendwie, das ist ein schwierig zu fahrendes Auto und auch Max Verstappen ist eben derjenige, der mit diesem Biest irgendwie gut zurechtkommt. Yuki Tsunoda, auch wenn er am Anfang guter Dinge war, nicht wirklich. Mal schauen, ob er sich jetzt dann ranarbeiten kann in den nächsten Rennen. Ich würde es ihm gönnen. Er ist ja ein sehr, sehr guter Fahrer. Ob er aber irgendwie das, den Abstand zu Max Verstappen verkürzen kann, da bin ich mir auch inzwischen nicht mehr so sicher. Gleichziehen, glaube ich, brauchen wir uns keine Illusionen machen, da wahrscheinlich von allen Fahrern, die da im Grid sind, werden vielleicht ein, zwei oder drei, die es vielleicht drin hätten. Aber das Ding ist anscheinend verhext irgendwie für die zweiten Fahrer. Egal, wen du da reinsetzt, die fallen ja so ab. Es ist ja nirgendwo das wahre Potenzial irgendwie, egal wer da drin gesessen war. Und manche gehen dann auch irgendwie mehr oder weniger gebrochen raus. Hier Lawson, der hat ja davor wirklich super Leistungen abgeliefert bei den Racing Bulls. Dann ja auch irgendwo nachvollziehbar das zweite Cockpit bekommen am Anfang der Saison, den Verstappen, und musste dann nach zwei Rennen die Segel streichen. Wirklich, wirklich schade. Und es gibt, glaube ich, eine Statistik, ich habe die nicht überprüft, aber ich glaube, Red Bull wäre tatsächlich letzter aktuell, wenn sie die Verstappen-Punkte nicht hätten in der Konstrukteursweltmeisterschaft. Das ist schon wirklich bitter. Was man da aber auch noch sagen muss, ich glaube tatsächlich, wenn Verstappen weg ist, dass Red Bull gar nicht mal so stark abstürzt. Vielleicht von den absoluten Platzierungen schon, aber als Team, glaube ich, werden sie nicht so viel schlechter sein, denn, also sofern sie es dann schaffen, ein neutraleres Auto zu entwickeln, ich weiß nicht. Bin gespannt, wie das dann sich weiterentwickeln wird, wenn Verstappen dann nicht mehr da ist. Weil dann müssen sie ja sozusagen dieses auf Verstappen hin entwickeln, was angeblich ja der Fall ist, was ja manche dann auch vermuten, ablegen. Und für die zwei anderen, die da, wer auch immer das sein wird, dann am Steuer sitzen, das Ding fahrbar machen. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall, finde ich, eine spannende Geschichte für die Zukunft. Aber wir sind jetzt in der Gegenwart und jetzt schauen wir mal, was der für Punkte gibt.
Irgendwo in Mexiko liegt Sergio Perez entspannt in dem Liegestuhl, schlürft an dem Margarita, an einer Margarita hier und lacht sich ins Fäustchen. Ja. Also seine Aktien steigen auf jeden Fall,
sicherlich,
wenn das so weiterläuft. Aber darum geht es ja nicht. Meine Punkte tatsächlich. Max Verstappen gebe ich die Bestnote, 10 Punkte. Bei Yuki Tsunoda bin ich ein bisschen strenger als du. Es gibt 4 Punkte von mir. Die Schere geht da also ein bisschen weiter auseinander bei den beiden. Verstappen ist für mich so der heimliche Sieger des Rennens. Ja, du hast es schon gesagt, er hat in der WM aufgeholt auf die beiden McLaren-Piloten. Das ist halt ein typischer Verstappen wieder. Ja. Er hat definitiv nicht das beste Auto gehabt an diesem Wochenende. Ich glaube, der Rückstand im Quali waren so 1,5 Zehntel auf George Russell. Also das ist schon mehr, als wir es auf jeden Fall gesehen haben sonst in der Saison. Und trotzdem, er lässt sich da weder provozieren, noch irgendwie in einen Strafpunkt reinlocken. Er zieht eiskalt sein Ding durch und fuhr generell sehr kontrolliert, war eine aggressive Strategie immer, der hat immer den Undercut versucht, war immer der Erste in der Runde der Boxenstopps, die da drin waren. Also da kann sich bei Red Bull wirklich niemand einen Vorwurf machen, ja, sie haben alles probiert. Es hat dann nur zu Platz 2 gereicht, aber das ist ja im Zweifelsfall auch in Ordnung. George Russell, der gewonnen hat, ist ja nicht sein, ärgster Gegner im Kampf um die WM. Ja. Noch nicht, ja. Kann er vielleicht noch kommen, das wäre schön. Tipptopp. Ich wüsste nicht, was Verstappen hätte besser machen können an diesem Wochenende. Das war einwandfrei auf jeden Fall. Bei Tsunoda, hast du schon sehr, sehr viel richtig gesagt. Die Strafe natürlich, die war dumm. Ja, er hat da im Training irgendwie bei Rot, roter Flagge überholt, hat sich da 10 Strafplätze eingefangen dafür und dann, ja, machst du halt nix, ja. Hätte er von 11 losfahren können, wo er sich eigentlich qualifiziert hat, bin ich mir sicher, wäre er in den Punkten gelandet, früher oder später. Vielleicht, keine Ahnung, Platz 7, 8 oder sowas. Das wäre schon drin gewesen und das ist realistisch gesehen auch so ungefähr das Niveau, auf dem der zweite Red Bull-Pilot da operieren kann. Ja. Es gibt einen Max Verstappen, dann gibt es drei Top-Teams, die mit 2 Fahrern jeweils da gut unterwegs sind und dann ist es halt der zweite Red Bull-Pilot. Ja, hat er nicht abrufen können auf jeden Fall, steckt er dann auch wie die meisten anderen da im DRS-Train fest und ja, unglückliches Wochenende, einmal mehr für Tsunoda. Er muss halt einfach weiter kämpfen, weiter schauen, dass er sich da rausarbeitet aus dieser Negativspirale oder gar nicht erst reingerät. Tatsächlich finde ich sehr gut, er lässt sich nicht viel anmerken. Ja, er arbeitet im Hintergrund ziemlich still und konzentriert, gehe ich mal davon aus. Was man so in der Öffentlichkeit hört von ihm, er beklagt sie nicht großartig, es ist halt wie es ist. Bei den Interviewfragen ist er immer sehr entspannt, aber auch sehr sachlich einfach. Ja, er sagt halt, wo die Probleme liegen und dass er dran arbeitet, Punkt. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er irgendwie jetzt schon gebrochen ist, zumindest das kann er vielleicht noch kommen, hoffen wir nicht. Der Yuki ist ein guter und wir wünschen ihm, dass er auf jeden Fall zumindest das Potenzial des Autos da konstant abrufen kann, dann wäre schon viel gewonnen.
Ja, Ferrari würde sich wünschen, mal wieder viel zu gewinnen. Sind sie momentan weit davon entfernt. Charles Leclerc, Achter in der Quali, hat er da seinen Schlenker sozusagen, dem dann in seiner heißen Runde dann eine bessere Platzierung gekostet hatte. 5. dann im Rennen, also es hat sich da ganz ordentlich nach vorne gearbeitet. Hamilton 5. in der Quali, 6. im Rennen. So, ich gebe 7 Punkte für Charles Leclerc und 8 für Hamilton. Warum Hamilton mehr als Charles Leclerc? Obwohl Charles Leclerc sich da nach vorne bewegt hat. Naja, klar, es ist halt dieser Schlenker in der Quali gewesen. Ich finde da, das hätte er besser machen können, auch wenn es nicht hundertprozentig seine Schuld war, dass der Hardschrei vor ihm aufgetaucht ist. Trotzdem hatte er aus meiner Sicht auch so ein bisschen die vorteilhaftere Strategie. Die hatten ja gesplittet und ich bin der Meinung, die meisten, die auf Medium gestartet sind, die hatten nicht so wirklich davon profitiert. Leclerc ist ja auf den harten Reifen gestartet. Dementsprechend, Hamilton hingegen, der hatte mit einigen Problemen zu kämpfen, mit denen Leclerc nicht zu kämpfen hatte.
Das Murmeltier-Problem.
Murmeltier überfahren, Murmeltier ist hin, die Downforce von Ferrari teilweise zumindest auch gewesen, 20 Downforce-Punkte sozusagen, also es hieß dann von mehreren Seiten so um eine halbe Sekunde hat das ausgemacht und dann hatte er im mittleren Stint auch noch Bremsprobleme gehabt. War nicht einfach, trotzdem ist er einen Platz hinter Charles Leclerc, auch wenn er relativ weit hinter ihm ins Ziel gekommen ist, also jetzt am Ende dann nicht, aber das lag am Safety Car. War dann schon recht ordentlicher Abstand, aber trotzdem war dann recht souverän der 6. Platz, den er da reingerettet hat ins Ziel. Von daher, für Ferrari natürlich insgesamt nicht zufriedenstellend. Charles Leclerc hat auch gesagt, Platz 5 war das Beste, was wir heute tun konnten. Und vielleicht wäre noch was über eine andere Strategie gegangen, aber letztendlich hätte es am Ergebnis selber nicht wirklich was geändert, hat er gemeint. Also er hat dann auch gesagt, vor allem die Startposition war eben der Nachteil. Er hat aber auch gesagt, das ist eine sehr spezifische Strecke und er glaubt nicht, dass es irgendwelche Auswirkungen auf die kommenden Strecken haben wird. Also mal schauen. Ferrari war ja, beziehungsweise Charles Leclerc, wenn er dann mal freie Fahrt hat, hat er auch mit sehr guter Pace unterwegs. Also da sind die Abstände gar nicht viel größer geworden nach vorne zu den Top-Teams. Also das lässt auch für die Scuderia hoffen. Das schauen wir mal. Was auch für Hamilton-Fans vielleicht so ein Fünkchen Hoffnung jetzt zeigt, der war ja das ganze Rennwochenende eigentlich sehr, sehr nah an Charles Leclerc dran, also in allen Sessions. Der Abstand war sehr, sehr klein. Muss natürlich auch sagen, Kanada ist eine recht kurze Strecke. Trotzdem scheint da auch so langsam eins ins andere zu greifen. Hülkenberg zum Beispiel hat auch Ähnliches gesagt über sich jetzt, dass er so langsam sich wirklich mit dem Auto anfreundet. Der ist ja auch einer. Sprechen immer noch von Sainz und Hamilton, die sich jetzt an ihre Autos gewöhnen müssen. Hülkenberg ist natürlich auch einer der wirklich sehr, sehr guten Fahrer, die damit zu kämpfen haben. Und ich denke mal jetzt in den nächsten paar Rennen, da wird sich dann wirklich so langsam zeigen, was Sache ist. Denn jetzt sind wir dann so langsam bei der Halbzeit angekommen. Bisschen ist es noch hin, aber es hieß ja dann von sehr, sehr vielen Experten, gerade auch bei Hamilton, er braucht so ungefähr die halbe Saison, dann kann man ein qualifizierteres Urteil abgeben und da bin ich schon mal sehr gespannt. Ja, genug geredet.
Das qualifizierte Urteil, das haben die italienischen Medien ja tatsächlich in der Woche vor Kanada mal sehr vermissen lassen. Das wäre tatsächlich vielleicht mal Stoff für eine Sonderepisode, wenn ihr da einen Bock drauf habt, auf unsere Einschätzung zu diesem ganzen Ferrari-Trara, wenn ihr das mitbekommen habt, schreibt es uns gerne rein. Vielleicht finden wir die Zeit dazu. Da ist einiges passiert, aber um das abzukürzen, ich fand den Zusammenhalt der Ferrari-Mannschaft ja sehr, sehr stark. Ja. Sowohl Fred Vasseur als auch die Piloten haben sich gegenseitig füreinander ausgesprochen und das mehr oder weniger verurteilt, dass die Medien da so über sie herfallen auf einmal und irgendwelche haltlosen Gerüchte in die Welt streuen. Das war sehr, sehr cool und ich denke, das Upgrade für Ferrari kann nicht früh genug kommen. Ob das Österreich oder Silverstone wird, ist noch nicht ganz raus. Auf jeden Fall haben sie einen Pfeil im Köcher. Schauen wir mal, was da geht. Aber wir sind ja hier, um Punkte zu vergeben. Und ich mache es auch relativ kurz. Ich gebe genau die gleichen Punkte wie du. 7 für Leclerc, 8 für Hamilton. Klar, bei Leclerc ist der Fehler im Qualifying natürlich da ausschlaggebend. Pace war in Ordnung. Ja, er hat viel versucht. Platz 5 ist, ja, okay, nicht mehr und nicht weniger, ja. 7 Punkte, das bedeutet gut. Hamilton kriegt einen mehr, weil er zwar einen Platz hinter Leclerc ins Ziel gekommen ist, aber die Umstände natürlich viel, viel schwieriger waren. Du hast es ja schon angesprochen, Probleme mit dem Auto hier, Abtriebsverlust da. Im Qualifying war er besser als Leclerc, das ist auf jeden Fall auch schon mal ein Lichtblick. Das preise ich hier auch gerne mit ein. Deswegen, die beiden Kollegen liegen nah beisammen. 7 für Leclerc, 8 für Hamilton. Damit können, denke ich, beide leben. Wenn ihr es denn massiv anders seht, lasst uns auch das wissen. So.
Ja. So, und wir sind bei Mercedes angekommen. Russell, Antonelli, beide bekommen von mir 10 Punkte. Russell Pole Position und erster Platz im Rennen. Antonelli vierter in der Quali und dritter im Rennen. Und man muss schon sagen, er war auch wirklich sehr nah dran an Russell. Also generell so die, ich habe es jetzt gar nicht vor mir, aber ich glaube, die Top 5 waren extrem nah beieinander in der Quali.
5 bis 7 Sekunden am Ende dann. Ach so, in der Quali. Knapp eine halbe Sekunde tatsächlich. Antonelli auf Russell. So, ja. Doch, das war schon ein Pfund. Ja.
Ja, gut.
Kannst du dir gleich genau sagen. Ich schlage mal nach.
Dann machen wir das mal ordentlich, ja.
Also, George Russell, eine 1.10.899. Ja. Also quasi eine 1.10.9 kann man sagen. Kimi Antonelli, eine 1.11.391. Also halbe
gut,
Sekunde
roundabout. Das ist tatsächlich schon relativ viel auf der kurzen Strecke, ja. Ja. Gut, dann hatte ich das falsch im Kopf. Aber nichtsdestotrotz, Antonelli, erstes Podium in der Formel 1 und wirklich ein tolles Rennen gefahren. Und ja, zwischendurch sah es ja auch so aus, als ob er dann eben Verstappen sich schnappen konnte. Da hat er dann aber auf einem letzten Stint dann zu viel gewollt und hat sich dann da seine Reifen so ein bisschen kaputt gefahren und ist dann selber unter Bedrängnis gekommen, was Piastri anging. Der, zu dem kommen wir dann auch gleich noch, hat aber selber nicht so wahnsinnig viel ausrichten können. Hat ihn kurzzeitig gut unter Druck gesetzt, aber Antonelli hat es ganz cool gemacht und hat dem Druck standgehalten und hat das Ding nach Hause gefahren. Also wirklich schöne Geschichte. Und ja, über Russell braucht man eigentlich gar nicht so viel reden. Der macht eigentlich gar keine Fehler mehr, ne? Das ist unfassbar. In Monaco hat er ja irgendwie mal ein Off-Wochenende, aber da hat er auch nicht wirklich was dafür gekonnt, weil in der Quali hat er da den Defekt gehabt und dann im Rennen, was willst du machen? Ne? Also in
Frust.
Da hat er wirklich mehr probiert, als erlaubt war. Ist er sogar dann, hat er eine Schikane abgekürzt. Hat ihm dann auch nichts gebracht, aber ist der Wahnsinn. Also der hat die letzten paar Saisons ja immer so ein paar kleine Fehlerchen drin gehabt und die scheint er jetzt komplett ausgebügelt zu haben. Der hat sich ja wirklich von Saison zu Saison gesteigert. Also wirklich klasse zu sehen, was der da so auf die Beine stellt. Und ich will gar nicht wissen, wenn der Mercedes dann konkurrenzfähig ist, und zwar über die ganze Saison und nicht mal in einem Rennen. Er hat ja auch selber gesagt, er hat mit hoher Wahrscheinlichkeit das schnellste Auto auch gehabt an diesem Wochenende. Das hat er selber so gesagt, der Russell. Konnte dann dementsprechend auch relativ entspannt vorne das wegmanagen, hat er dann in der Pressekonferenz gesagt. Also jetzt nicht wörtlich, aber sinngemäß. Ja, ist vielversprechend auch. Toto Wolff war ja sehr, sehr happy mit der ganzen Geschichte, wie das jetzt gelaufen ist. Das Einzige, was ihn so auf die Palme gebracht hat, war der Einspruch von Red Bull nach dem Rennen, um Russell da den Sieg nochmal wegzunehmen.
Aber das war
auch eher so psychologische Kriegsführung. Es wurde natürlich auch direkt abgeschmettert. Also von daher, perfektes Wochenende eigentlich für Mercedes. Und da bin ich mal gespannt, wie die jetzt in den nächsten Rennen reinkommen. Also man kann ja eigentlich dann schon fast so ein bisschen sich dann auf die ganzen Rennen freuen, wo sie letztes Jahr gut ausgeschaut haben. Das waren
zum Beispiel
ja
Österreich, wo George Russell gewonnen hat letztes Jahr.
Genau, und dann war ja in Belgien in Spa dann auch nochmal wirklich eine klasse Leistung von Mercedes. Wird interessant werden jetzt die nächsten Wochen.
Ja. Ich kann es auch hier relativ kurz machen, es gibt keine zwei Meinungen, auch bei mir gibt es 10 Punkte für Russell, 10 Punkte für Antonelli, aus unterschiedlichen Gründen. Ja, George Russell hat sich den Großteil der 10 Punkte im Qualifying verdient, da hat er wirklich einen rausgehauen. Er war mit Verstappen eigentlich der Einzige, der sich wirklich von Qualifying-Abschnitt zu Qualifying-Abschnitt dann wirklich massiv gesteigert hat. Die haben da 3-4 Zehntel gefunden jeweils, das war sehr auffällig. Was hat er klasse gemacht im Rennen? Ja, musste er dann gar nicht so viel tun. Ja, Start überstehen war erstmal so die Aufgabe und sich dann einfach strategisch irgendwie zu nichts hinreißen lassen, was irgendwie problematisch werden könnte. Er hat super verwaltet, astreines, fehlerfreies Rennen, du hast es schon gesagt. In dieser Form könnte Russell wirklich noch ein Kandidat werden, ja, für zumindest Platz 3 in der WM-Wertung, vielleicht sogar Zweiter. Wer weiß, was die McLaren-Jungs so machen, wenn die sich weiter dann die Karre fahren, dann wird es vielleicht noch ganz offen, die WM. Also wir haben ja noch 14 Rennen vor uns. Da geht noch eine ganze Menge. Antonelli war ein bisschen anders gelagert, ja, die halbe Sekunde im Qualifying klingt nach ziemlich viel. Der Platz 4 klingt aber eigentlich ganz gut. Einigen wir uns auf, das war sehr, sehr in Ordnung, sehr ordentlich, ja. Im Rennen hat er es dann immer super gemacht, direkt am Start in Piastri wirklich hart und sehr konsequent sich da geschnappt. Und ab dann hat auch er keinen Fehler gemacht, hat sich da überhaupt nicht beunruhigen lassen, auch wenn da zwei vermeintlich schnellere McLarens hinter ihm waren dann in der Schlussphase. Er hat ja noch gewitzelt, ja, im Cooldown-Room, so, ja, er wusste gar nicht, wem er dann jetzt den Windschatten geben soll, da sind jetzt beide angeflogen mit offenem DRS und halt mal, dann ist halt in der Mitte gefahren, damit keiner so richtig was kriegt. Also sehr, sehr, sehr cooler Typ und freut mich vor allem, wir haben es in den Highlights schon thematisiert, er hatte ja wirklich einen Tripleheader des Schreckens, des Grauens, ja. Ohne Punkte, viele Probleme, dass er dann direkt so mit seinem ersten Podium wieder zurückkommt. Das erste Podium seit 2009 für einen italienischen Piloten, wir wissen es jetzt. Richtig, richtig schönes Ding auf jeden Fall. Gute Feel-Good-Story und Toto Wolff war happy, dann sind wir auch happy. Beide Piloten 10 Punkte, besser geht's nicht.
Tja, und damit sind wir bei McLaren angekommen. Lando Norris, siebter in der Quali, hat da seine Runde nicht zusammenbekommen, hat da die Wand touchiert und ist dann im Rennen sozusagen an sich selber gescheitert, weil er sich da eine Lücke ausgesucht hat, die keine war, und ist dann ausgeschieden. Piastri tritt er in der Quali und führt er im Rennen und hatte eigentlich das ganze Wochenende nicht so wirklich die Pace zusammenbekommen. Ich hatte auch das Gefühl, dass irgendwie McLaren generell dieses Wochenende so ein bisschen mit dem Auto gestruggelt hat. Das ist jetzt nicht so ein Rocket Ship gewesen wie die Rennen davor. Also beide Fahrer hatten da ihre Probleme. Eigentlich sah es wirklich so aus, als ob Norris bis zu seinem Fehler dann in Q3 alles im Griff hatte und ein ganz großes Wochenende irgendwie vor sich hatte, wo er dann ein bisschen Boden auf Piastri gut machen konnte. War dann aber nicht so. Erster Fehler da und dann der Fehler im Rennen. Man könnte ja, wenn man fies wäre, inzwischen sagen, ja, ein typischer Norris. Er hat aber, muss man wirklich sagen, grandios dann von Platz 7 dann das Rennen aufgezogen und hat sich nach vorne gearbeitet. Wenn es, denke ich mal, eine Teamstrategie gegeben hätte im Sinne von, dass das Team einen Swap gemacht hätte, dass Norris gleich vorbeigelassen worden wäre, was gut ist, dass sie es nicht machen, nicht falsch verstehen, glaube ich, hätte er wirklich auch noch weiter nach vorne fliegen können und dann eben Antonelli wirklich unter Druck setzen können. Und wenn er sich den geschnappt hätte, wer weiß. Also alles, was ich sagen will, ist, er hat eigentlich ein Spitzenrennen gefahren. Wenn er die Qualifikation gut hinbekommen hätte, ich glaube, der wäre am Ende auf Platz 1 gelandet. Aber er hätte, wäre, wenn. Wir müssen in der Realität Zeit bleiben. Nicht. Und die sieht so aus, dass er eben den Fehler dann auch im Rennen gemacht hat. Und den haben wir ausführlichst in den Highlights dann besprochen. Deswegen verweise ich da jetzt mal ganz galant an der Stelle darauf, wenn ihr unsere Meinung zu dem Unfall hören und sehen wollt. Alles, was ich jetzt hier noch sagen werde, ist ja glasklar seine Schuld, hat er selber auch so gesagt. Hut ab, dass er da direkt auch zu Piastri hingegangen ist. Kein Ego hat der Mann, also finde ich schon wirklich gut. Kann er einsehen und ich denke mal, tatsächlich so wie er gestrickt ist, dass er beim nächsten Rennen eigentlich auch wieder direkt auf der Spitze seiner Leistungsfähigkeit sein wird. Das Problem ist halt, dass diese Spitze der Leistungsfähigkeit bei Norris sehr wackelig ist. Ich glaube nicht mal, dass es so ein richtiges mentales Ding ist, sondern dass ihm da vielleicht so ein bisschen auch die Rennintelligenz einfach fehlt. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Inzwischen ist zumindest meine Meinung. Ich würde das nicht zwingend irgendwie mental bei ihm ausmachen, weil es gibt einfach viel zu viele kleine Situationen, wo er dann die falschen Entscheidungen trifft. Das kann man natürlich auch verbessern. Siehe Russell, ja. Der hat sich ja über die Jahre wirklich zu so einem Roboter entwickelt, der jetzt inzwischen gar keine Fehler mehr macht. Das würde ich einem Norris natürlich auch wünschen. Gut wäre es auf jeden Fall für die Meisterschaft. Bei Piastri ist es im Prinzip schon eingepreist. Der hat halt so ein bisschen Max Verstappen dieses Wochenende gemacht, hat aus dem vielleicht nicht das absolute Maximum rausgeholt, in dem Sinne ist vielleicht der Vergleich nicht ganz zulässig, aber hat dann eben trotzdem im Grunde ein fast fehlerfreies Rennen dann gezeigt. Okay, Abzug, dass er da sich von Antonelli hat kassieren lassen am Anfang, aber auch da es ist weit davon entfernt, was Norris so veranstaltet und hat er eben gute Punkte nach Hause geholt, die ihm sehr viel bringen. Hat zwar ein bisschen was auf Verstappen verloren jetzt in der WM, aber auch nicht wahnsinnig viel. Hat vor allem eben, und das ist eigentlich entscheidender, auf Norris Punkte gut gemacht. Also, der kann zufrieden sein. Trotzdem für McLaren eigentlich kein super Wochenende. Von daher, ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich die Punkte gesagt habe. Deswegen,
ich wollte gerade sagen, du hast sehr viel geredet, aber keine Punkte gesagt.
5 für Norris, 8 für Piastri, ja.
Sehr gut. Ja, da muss ich gar nicht mehr so viel erzählen. Du hast das meiste schon gesagt. Meine Punktzahlen lauten 4 für Lando Norris nur und 7 für Oscar Piastri. Weiß nicht, ob das kontrovers ist, aber die Leistung war einfach nicht so gut, wie wir es von den beiden gewohnt sind an diesem Wochenende. Oscar Piastri hat sich in den Trainings einige Fehler erlaubt. Auch da auch erst dann mal, glaube ich, mit der Mauer ein bisschen in Berührung gekommen, um das mal elegant zu formulieren. Lief nicht rund, die Pace war nicht so da, du hast schon gesagt, eigentlich war Lando Norris über das ganze Wochenende immer der Schnellere der beiden und am Ende trotzdem ist es Oscar Piastri, der dann Punkte gut macht oder seinen Vorsprung in der WM ausbaut. Das ist natürlich dann schon auch Markenzeichen eines Champions, ja, wenn man an einem schlechten Wochenende trotzdem seinen WM-Vorsprung vergrößert und dahingehend ist der Verstappen-Vergleich schon zulässig, weil auch da lief es ja immer so, egal was da alles gegen Verstappen läuft, gegen seine direkten Gegner lief halt noch mehr. Dann am Ende bist du trotzdem irgendwie Gewinner. Ich bin gespannt, was sie dann zeigen werden demnächst von diesen teilweise 2 Sekunden Vorsprung, die einige in unserer Community da schon zu Jahresbeginn dem McLaren angedichtet haben, ist nichts zu sehen. Also zumindest in Kanada, hast du schon gesagt, ich denke auch, das war nicht das beste Auto an diesem Wochenende. Ja. Definitiv war der Mercedes schneller. Red Bull, weiß ich nicht. Also Max Verstappen war happy mit dem Red Bull und hat das Ding auf 2 gestellt. Also so schlecht kann der auch nicht gegangen sein. Mal schauen. Lando Norris fand ich halt wirklich super schwer zu bewerten. Das Tempo war da.
Sehr viel Schatten, ne?
Ja, das Tempo war auf jeden Fall da. Er hat ein Spitzenrennen gefahren. Er hat auch echt gut überholt, ja, bis eben zu diesem Manöver dann. Also das mit der Rennintelligenz lasse ich auch nicht so ganz gelten. Eigentlich hat er die schon, aber punktuell geht sie ihm dann irgendwie abhanden. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall müssen wir natürlich Punkte abziehen, wer so offensichtliche Fehler macht. Und just immer, wenn es drauf ankommt, für den kann es keine gut oder sehr gut Bewertung geben. Leider.
Ja.
Was das Training angeht, ja, diese Rennintelligenz kann man ja trainieren. Max Verstappen ist da sehr fleißig im Simracing immer unterwegs. Und an dieser Stelle, kleine Mini-Anekdote, ja, wir nehmen das ja einen Dienstagabend auf. Von uns aus betrachtet war gestern abends die offizielle Filmpremiere des Formel-1-Films in New York. Alles an Formel-1-Prominenz war da, ja, Fahrer samt irgendwie ihren Frauen schön fein rausgeputzt, alle haben sich den Film angeschaut, gemeinsames Gruppenfoto, Brad Pitt war da und. Was macht Max Verstappen? Der Sauhund fährt mit einem GT3 Aston Martin ins Spa umeinander halt, ja. Der pfeift auf alles, der ist einfach...
War ja schon in Monaco bei der Vorpremiere so, ne? Da hat er dann Simracing gemacht.
Genau, er
da war
ja
so die mit den Fahrern.
Er kriegt
Fahrern
einfach
Premiere,
nicht genug.
Ja.
Er kriegt nicht genug, er übt so oft er kann, egal mit was für einem fahrbaren Untersatz. Vielleicht macht das einfach den Unterschied. Vielleicht ist Formel 1 Pilot heute einfach wirklich 24-7 racen. Keine Ahnung, kann sich vielleicht Lando Norris mal ein Beispiel dran nehmen. Vielleicht lernt er das ein oder andere dazu. Wir würden es ihm wünschen, wir würden es uns wünschen. Im Sinne einer spannenden WM brauchen wir Lando Norris in Topform. Max Verstappen ist da eigentlich eh meistens dabei. George Russell in Topform wäre auch toll. So ein Vierkampf, ich hätte da Lust drauf. Ich weiß nicht, du auch? Ihr auch?
Ich auf jeden Fall, ja. Dazu muss halt Russell jetzt mal, Norris ein bisschen in die Gänge kommen und Mercedes noch ein besseres Auto auf die Strecke stellen. Dann, glaube ich, geht da einiges.
Sehr gut. Dann machen wir doch damit einen Deckel auf unsere Episode hier. Vielen lieben Dank, wenn ihr bis zum Ende durchgehalten habt. Eure Zeit ist natürlich super kostbar. Wenn ihr so viel davon uns schenkt, dann können dankbarer nicht sein. Vielleicht habt ihr noch eine Millisekunde über und drückt mal auf den Abonnieren-Button, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wenn ihr so lange dabei seid, seid ihr vielleicht ja auch wirkliche Fans von uns. Dann kann ich euch eine Kanalmitgliedschaft noch ans Herz legen. Da gibt's viele schöne Dinge. Aber damit ist der Werbeblock am Ende jetzt auch abgeschlossen. Mehr Formel 1 ist mehr gut, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao.